doch für den Ackerbau und das Hüten der Ziegen und Schafe, des Eisenmannes Handwerk war der Krieg. Der ertrunkene Gott hatte sie zum Plündern und zum Schänden geschaffen, dazu sich Königreiche zu schaffen und ihre Namen in ihrer Schrift aus Feuer und Blut und in Liedern zu hinterlassen. Aegon der Drache hatte diesem Leben ein Ende bereitet, als er Harren verbrannt und sein Königreich dem schwächlichen Volk der Flusslande zurückgegeben hatte. Er hatte die Iron Islands zu einem unbedeutenden Außenposten eines riesigen Reiches herabgewürdigt. Dennoch gingen die alten Geschichten weiter an den Treibholzfeuern um, in den verräucherten Hütten auf den Inseln, sogar in den hohen Steinhallen von Pike. Theons Vater hatte seinen Titeln auch den alten des Lords Schnitter hinzugefügt, und die Worte der Greyjoys verkündeten stolz: »Wir säen nicht.« Und deshalb hatte sich Lord Balon bisher auch aus der großen Rebellion herausgehalten, nicht um der leeren Eitelkeit willen, sondern um die alten Sitten wiederherzustellen. Robert Baratheon hatte diese Hoffnung für seinen Vater begraben, gemeinsam mit Eddard Stark, aber beide Männer waren inzwischen tot. Halbwüchsige Knaben regierten an ihrer Stadt, und das Reich, welches Aegon der Eroberer einst zusammengeschmiedet hatte, war nahe am Auseinanderbrechen. »Dies ist die richtige Jahreszeit«, dachte Theon, derweil die Tochter des Kapitäns mit ihren Lippen ihr Bestes gab. »Die richtige Jahreszeit, das richtige Jahr, der richtige Tag, und ich bin der richtige Mann.« Er lächelte schief und fragte sich, was wohl sein Vater sagen würde, wenn Theon ihm erklärte, dass er, der jüngste Sohn, das vollbracht hatte, woran Lord Balon selbst gescheitert war. Der Höhepunkt überkam ihn wie ein Sturm, und er füllte dem Mädchen den Mund mit seinem Samen. Erschrocken versuchte sie, sich ihm zu entziehen, doch Theon hielt sie an den Haaren fest. Anschließend kroch sie zu ihm hinauf.
»Habe ich euch zufriedengestellt, Milord?«
»Gewiss, gewiss«, erwiderte er.
»Es schmeckt salzig«,
murmelte sie. »Wie das Meer?« Sie nickte.
»Ich habe das Meer immer gemocht, Milord.«
»Ich auch«, antwortete er und rollte ihre Brustwarze zwischen seinen Fingern. Es stimmte. Das Meer bedeutete für die Männer von den Iron Islands die Freiheit. Das hatte er vergessen, bis die Myraham bei Seagard in See gestochen war. Die Geräusche an Bord weckten die alten Gefühle. Die gebrüllten Befehle des Kapitäns, das Knattern der Segel, das Ächzen von Holz und Tauwerk, dies alles war ihm so vertraut wie der Schlag seines eigenen Herzens und dazu ebenso tröstlich. »Das muss ich mir merken«, dachte er. »Niemals mehr darf ich mich weit vom Meer entfernen.«
»Nehmt mich mit, Milord«,
bettelte die Tochter des Kapitäns.
»Ich brauche ja nicht auf die Burg mitzukommen. Ich kann auch in der Stadt bleiben und euer Salzweib sein.«
Sie streckte die Hand aus und streichelte seine Wange. Theon Greyjoy stieß ihren Arm zur Seite und stieg aus der Koje. »Mein Platz ist in Pike, und deiner ist auf diesem Schiff.«
»Ich kann jetzt nicht mehr hier bleiben.«
Er schnürte seine Hose zu. »Warum nicht?«
»Mein Vater«, erklärte sie, »wenn ihr fort seid, wird er mich bestrafen, Milord, mich verprügeln und beschimpfen.«
Theon riss seinen Mantel vom Haken und legte ihn sich um die Schultern.
»So sind Väter eben«, meinte er, derweil er die Aufschläge mit einer silbernen Schnalle schloss. »Sag ihm, er soll sich freuen. So oft, wie ich bei dir geschlafen habe, trägst du vermutlich mein Kind, und nicht jeder Mann darf sich der Ehre rühmen, den Bastard eines Königs aufzuziehen.«
Sie blickte ihn dümmlich an, und so ließ er sie zurück. Die Myraham umrundete soeben eine bewaldete Landspitze. Unterhalb der Steilküste zogen ein Dutzend Fischerboote die Netze ein, die große Kogge umschiffte sie in weitem Abstand. Theon ging zum Bug, wo er einen besseren Ausblick hatte. Er sah zuerst die Burg, die Feste der Botleys. Früher war es ein Fachwerkbau gewesen, den Robert Baratheon jedoch bis auf die Grundmauern geschleift hatte. Lord Sylvain hatte sie mit Stein wieder aufgebaut, und jetzt krönte ein viereckiger Bergfried den Hügel. Hellgrüne Flaggen wehten über den niedrigeren Ecktürmen, und auf jeder erkannte er einen Schwarm silbriger Fische. Unterhalb der Burg lag das Dorf Lordsport, in dessen Hafen sich die Schiffe drängten. Als er den Ort zuletzt gesehen hatte, war es eine rauchende Ödnis gewesen, wo die Skelette verbrannter Langschiffe und zerschellter Galeeren auf der felsigen Küste lagen wie Knochen toter Seeungeheuer. Die Häuser hatten nur noch aus geborstenen Steinmauern und Asche bestanden. Nach 10 Jahren waren die Spuren des Krieges größtenteils beseitigt. Das gemeine Volk hatte seine Hütten mit den Steinen der Alten wieder aufgebaut und frische Grassoden für die Dächer gestochen. Ein neues Gasthaus war am Anleger errichtet worden. Es war doppelt so groß wie das frühere. Das untere Stockwerk hatte man aus Stein gebaut, die beiden oberen aus Holz. Die Septe dahinter war nicht erneuert worden. Nur das siebeneckige Fundament erinnerte an die Stelle, die sie einst eingenommen hatte. Robert Baratheons Zorn hatte den Eisenmännern die neuen Götter vergällt, schien es. Theon interessierte sich mehr für die Schiffe als für die Götter. Zwischen den Masten der vielen Fischerboote entdeckte er eine Handelsgaleere der Tyroshi, die gerade entladen wurde, und daneben eine Kogge mit schwarzem geteertem Rumpf aus Ibben. Eine große Anzahl Langschiffe, mindestens 50 oder 60, lagen im Wasser oder auf dem Kiesstrand im Norden. Einige der Segel zeigten die Wappen von anderen Inseln, den Blutmond von Wünsch, Lord Goodbrothers schwarzes Kriegshorn, Harlows silberne Sichel. Theon suchte nach der Schweigen seines Onkels Euron. Dieses schlanke, furchterregende Schiff vermochte er nicht zu entdecken, aber die große Krake seines Vaters war da, den Bug mit einer Eisenramme versehen, welche in Gestalt ihres Namensgebers geformt war.